Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Wir sind mit euch unterwegs in Leipzig und Region und zeigen euch, was ihr bei einem Besuch dieser unglaublich wunderschönen Stadt alles geboten bekommt. Wir, das sind übrigens mein Kollege Axel. Hi Axel.
Grüß dich. Ja, und meine Kollegin Aileen. Hi. Ja, erzähl doch mal, was ist denn heute so unser Plan? Was machen wir heute? Und was ist das für ein Schloss hier?
Wir sind heute zu Besuch im Schloss Colditz. Das ist ungefähr so 50 Autominuten von Leipzig entfernt. Und ihr kommt hier übrigens auch mit der Bahn nach Colditz. Da müsst ihr ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und wenn ihr ganz, ganz sportlich unterwegs seid, der Mulderadweg, der führt euch auch nach Colditz. Ja, und das Schloss Colditz ist ein Renaissance-Schloss und gilt als ein wichtiges Baudenkmal des 16. Jahrhunderts in Mitteldeutschland. Die ursprüngliche Burg, die dann mit der Zeit zu diesem Schloss wurde, ist schon fast 1000 Jahre alt.
Ihr könnt eure Leipzig-Reise übrigens auch direkt hier starten, denn ich habe eben gelesen, dass es hier die Europa-Jugendherberge gibt. Also ihr könnt auch im Schloss übernachten.
Ja.
Ja, also von außen haben wir ja schon einen schönen Ersteindruck gewonnen. Das Schloss thront majestätisch über der Zwickauer Mulde. Ein wunderschöner Anblick, keine Frage. Aber ich frage mich, was ist denn jetzt hier so das richtige Highlight, Aileen?
Ja, das richtige Highlight, das verbirgt sich im Innern des Schlosses. Die Ausstellung, die hat eine Art Lost Place Charakter. Also man hat sich hier ganz bewusst dazu entschieden, die Räume nicht etwa im Stil einer ganz bestimmten Epoche zu restaurieren, sondern man hat das alles ganz bewusst genau so gelassen, ja, wie es ist. Und dadurch sieht man, wie das Schloss so über die Jahrhunderte hinweg genutzt wurde.
Und lass mich raten, das Histopad, das wir in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert haben, das ist die Brücke von der Vergangenheit in die Moderne.
Genau so ist es, Axel. Mithilfe des Histopads werden wir durch verschiedene Epochen reisen, nämlich in die Zeit des Kurfürsten Friedrich des Weisen, des Zweiten Weltkriegs und in die DDR. Mehr dazu erfahren wir aber von Regina Tiede. Sie ist nämlich die Museologin auf Schloss Colditz und kennt sich hier allerbestens aus. Mit ihr sind wir heute zu einer kleinen privaten Tour verabredet, noch bevor das Schloss offiziell überhaupt öffnet.
Dann würde ich sagen, suchen wir sie mal.
Auf geht's.
Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
Hallo Frau Tiede, vielen lieben Dank für die Einladung, dass wir hier bei Ihnen heute im Schloss Colditz sein dürfen. Ich bin Aileen.
Ja, und ich bin Axel, freut mich sehr.
Hallo, mich auch.
Was erwartet uns denn heute hier bei Ihnen im Schloss Colditz in der Ausstellung, an der wir uns jetzt schon mal oder in die wir uns jetzt schon mal an der Kasse vorbeischleichen durften?
Ich glaube, dass Sie jetzt erstmal einen wunderbaren falschen Eindruck bekommen, weil nachher gibt es richtig was aufs Auge. Also das sind hier geweißte Nebenräume. Unsere Ausstellung sieht dann ganz anders aus. Hier wird der Besucher begrüßt. Hier kriegt er die erste Szene vom Histopad. Das ist eine Szene aus dem Kriegsgefangenenlager, was es 1939 bis 1945 hier gab. Es war ein Sonderlager der Wehrmacht. Nur Mehrfachausbrecher und Prominente waren hier und so Saboteure. Und diese eine Szene kriegt man hier zu sehen, wie ein Kriegsgefangener nach dem Erwischen seines Fluchtversuchs, also nach der Entdeckung des Fluchtversuchs, hier zur Rede gestellt wird.
Das Histopad ist mir in die Hand gedrückt worden an der Kasse. Das ist jetzt hier das ganz neue Feature und ich würde das wohl einfach mal ausprobieren.
Ja, also hier ist so ein leuchtender Kubus, würde ich ihn nennen. Und da hält Axel gerade das Histopad drüber.
Gibt's eine
und jetzt
Person?
Hat es sich irgendwie verbunden. Noch
jetzt
nicht.
Scannst jetzt. Du und hast eine Jahreszahl?
1941, die Wache.
Und siehst den Raum samt den Objekten an der Wand.
Ja.
80 Jahre zurück.
Ja,
in
jetzt,
der Zeit.
Jetzt stehen hier auf einmal Männer in bösen Uniformen. Hier sind auch Schränke. Das sieht aus wie ist das Munition.
Ja.
Okay, also ja, der Raum hat sich ganz plötzlich gefüllt, wenn ich hier durch das Pad schaue und filme. Hier gibt es Aktenschränke und mit denen kann ich wahrscheinlich auch interagieren, würde ich mal sagen.
Genau. Etliches an Detailinformationen kann man sich abrufen, wenn man sich für den Zweiten Weltkrieg interessiert.
Jetzt hast du was gewonnen.
Nein, ein erstes Objekt aus dem Fluchtset gefunden. Also ja, ich kann ja dann eine Sammlung machen.
Eine Schatzsuche.
Was ist das für eine Schatzsuche?
Na, das sind Objekte, die ich für eine Flucht brauche. Je mehr ich für die in der Schatzsuche finde, umso erfolgreicher könnte meine Flucht werden.
Okay.
Das hing natürlich noch von 1000 äußeren Faktoren ab, aber ich brauche einen Kompass, ich brauche Geld, ich brauche Essen. Das sammelt sich dann alles zusammen, wenn man durch das Schloss geht.
Das sehen wir jetzt hier gerade auf so einem Tisch. Da ist jetzt gerade dein, was war das?
Ja, das war ein kleiner Plan, eine kleine Tabelle. Ich kann auch noch einen Schlüssel finden, etwas, das aussieht wie eine Taschenuhr, andere Dokumente.
Das ist keine Taschenuhr, sondern wirklich ein Kompass.
Ah, ein Kompass.
Ah, der Kompass, okay. Ein selbstgebauter.
Super.
Hier habe ich einen Begrüßungsfilm in Deutsch und Englisch.
Ah ja.
Und kriege die Schlossgeschichte erstmal in 3 Minuten präsentiert. Denn das Schloss ist ja deutscher Burgwart, 1000 Jahre alt und dann wettinisch gewesen seit 1404. Und seit 1800 war es Arbeitshaus und dann Landesanstalt für unheilbar geisteskrank. Und das war es bis 1996. Ach. Erst dann, also 7 Jahre nach der Wende, ist es ausgezogen.
Ja.
Und genau diesen Zustand haben wir eingefroren im Grunde. Das ist der Ausstellungsrundgang, den wir jetzt sehen. Alles im Original einfach so gelassen.
Okay.
Also steht die Zeit quasi seit 96
seit
genauso?
Seit 96 steht die hier still. Und es riecht auch noch nach Krankenhaus. Wir haben nichts weiter verändert in den Räumen, nur die Ausstellung da rein installiert.
Warum haben Sie das so gemacht?
Weil das Schloss in der Renaissance, also im 16. Jahrhundert, Friedrich der Weise, große Bedeutung hat und weil das Schloss im 20. Jahrhundert Bedeutung hat. Ich kann mich in keinem Raum entscheiden, wohin ich diesen Raum zurückrekonstruiere und restauriere. Es geht einfach in keinem Raum, weil jeder Raum diese Geschichten von 600 Jahren so erzählt. Und ich hätte es wirklich nicht gewollt. Ich wollte das Geld nicht, um zu rekonstruieren. Ja. Ich wollte einfach öffnen und endlich die Leute mal reinlassen in diese so viele Jahrzehnte gesperrten Räume.
Ja.
Das kommt viel emotionaler und viel intensiver an bei den Leuten, wenn es nicht rekonstruiert ist und nicht nur ein paar kleine Fenster in die Zeit zurückzusehen sind, sondern der Raum, so wie er gewachsen ist in der Geschichte. Und das kann man viel schöner erleben, so viel interessanter.
Kann ich Ihnen unterstellen, dass genau das ist, was Sie hier an dem Schloss so fasziniert?
Ja, absolut.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe Museologie studiert und bin 2002 fertig geworden und bin seit 2003 hier. Und diese vielen weißen Flecken, weil sich nie jemand in diesen Jahrzehnten und Jahrhunderten für das Schloss in der Geschichte interessiert hat. Es taucht in keiner Literatur auf, in keiner Forschung. Es gab einfach immer nur Ärzte hier.
Ja.
Seitdem es eine Forschung gibt in Deutschland, gab es nur Ärzte hier. Und darum gab es ganz viele weiße Flecken zu entdecken. Das war toll. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also Renaissance gibt es ja 1000 Kurfürsten und Kurfürstinnen hier, die eine bedeutsame Geschichte haben. Es gab unendliche Zusatzpaläste noch, Lusthäuser und wisst ihr Geier was verstreut im ganzen Areal. Und dann die Zeit des Kriegsgefangenenlagers und die Zeit der Anstalt. Wir haben Euthanasietote in den frühen 30er Jahren und so. Also es ist ganz, ganz viel Geschichte und es ist noch alles nicht zu Ende erforscht.
Wow, die Decke.
Ja, es ist ein starker Kontrast zu den schönen, geweißten Wänden.
Hier da kommt kam der ich mir Putz wirklich runter. Mehr vor wie in einer Galerie, in einem Museum. Und jetzt ist es hautnahe Geschichte.
Man sieht hier auch mehrere Epochen an einerseits Tapete, darunter die Wände noch bemalt, auch in unterschiedlichen Farben und Schichten.
Genau, das sind diese Schablonenmalereien aus der Anstaltszeit.
Ja.
Und ganz unten drunter sind noch die Putze aus dem 16. Jahrhundert. Also die Räume sind hier 800 Jahre alt und Fassungen sind bis zu 600 Jahre alt.
Ja.
Und oben drüber die DDR-Tapete, die Blümchentapete aus meinem Kinderzimmer Zeit. Und ganz oben prangt diese herrliche Decke von 1600. Da gibt es verschiedene Vögelchen, Eisvögeln, Papagei. Man kann die auch alle zuordnen. Hier oben ist eine Rauchschwalbe.
Ah,
dann
ja.
Sitzt ein Stieglitz am Balken da so an der Seite. Und ein Kuckuck und Wacholderdrosseln und sowas. Alles Frösche,
aber
Hasen.
War das auch während der anderen Art der Nutzung durch die Anstalt etc. Nee. Auch so offengelegt oder haben Sie das freigelegt?
Das ist natürlich für die Obdachlosen und später die Geisteskranken, die hier waren, wurde das alles verdeckt. Das war mit einer Sparschalung verdeckt, so einer üblichen Schilfputzdecke. Und man hat es 200 Jahre nicht gesehen. Das hat der Bauforscher 1997 dann wieder entdeckt.
Sieht nämlich noch so, finde ich, gut erhalten aus.
Es ist dadurch, war es eben lichtgeschützt, ist es ziemlich gut erhalten.
Dass die Farben noch so erkennbar sind.
Und wir haben also nur diesen Fußboden hier reingelegt in den Schmutz. Ich habe auch wirklich nur grob gefegt. Und ja, es gibt in jedem Raum ein Schlüsselobjekt für die Story, die dann im Histopad erzählt wird.
Das ist doch ein gutes Stichwort, Axel.
Ja.
Weite deines Amtes.
Oben
wir sehen jetzt, was sehen wir drauf?
Im Theatersaal ist eine Flucht passiert, so 42.
Okay, wir fliegen jetzt im Histopad in das andere Gebäude und sind in einem Raum mit ganz vielen Stühlen angekommen.
Das ist der Festsaal, das Theater, wo die Kriegsgefangenen Theater spielen durften.
Mit Bühne.
Ach, die durften Theater
spielen. Jetzt, genau, hier öffnet sich der Fußboden und man sieht die Engländer da langkrabbeln.
Unter der Bühne.
Unter der Bühne. Und dann sind sie zu einer Tür, wo Fürsen Dietrich hatten. Haben sich in Wehrmachtsuniform umgezogen, sind mit Hitlergruß auf der Treppe runter, durchmarschiert mit Pokerface im Gesicht und haben das Schloss verlassen.
Die Flucht ist gelungen.
Die Flucht ist wirklich gelungen, ja.
Wow. Das
waren Aaron Neve und Tony Lutain, ein Holländer und ein Engländer, die zusammen geflohen sind. Und dieser Deckel, der auf diesem historischen Foto hier zu sehen ist, von diesem einen Schacht, durch den sie sind, der ist hier im Original zu sehen.
Ah, okay.
Das ist quasi das Schlüsselobjekt, das ich hier auch nochmal in echt und in 3D, nicht ganz zum Anfassen, aber hinter Glasvitrine auch mal bestaunen
gesichert,
kann.
Gesichert, ja. Wow.
Spannend.
Also neben dem, dass es hier drin schon unglaublich interessant ist, finde ich auch diesen Ausblick so, so schön. Also in diese Richtung mit dem Grün.
Ja, da hat man die Zwickauer Mulde.
Man kann richtig schön weit gucken.
Wir können ja mal hier wirklich...
Was ist das denn?
Das sind Interviews mit Zeitzeugen aus der DDR-Zeit.
Gute Geisteshaus.
Ich bin hier im Kolditz groß geworden und zur Schule gegangen. Und ich persönlich habe eine Verbindung zu dem Schloss Kolditz, weil ich hier oben Zivildienst machen konnte.
Und habe dann als 17-jähriges junges Mädchen angefangen.
So bin ich dann im August 1990, einen Monat vor der Wiedervereinigung, hier oben war sozusagen der Dienstbeginn. Und bei mir hieß es dann eben Robert Thiele, Station D1. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Und irgendjemand anderes, der guckte mich dann ein bisschen mitleidig eigentlich erstmal an, weil es bedeutete, das war die geschlossene Psychiatrie.
Das Krankenhaus war in Kolditz gut angesehen, denn es gab ja noch das große Porzellanwerk.
Das mich verwundert hat, dass ich ein Jahr lang hier Dienst hatte und nicht einmal einen Arzt angetroffen habe. Das heißt also, wir hatten ein Leben wie in dem Film Einer flog übers Kuckucksnest.
Aber es ist alles gemeistert worden und es ist auch alles immer gut gemeinschaftlich abgelaufen. Wenn man auf den Stationen Spätdienst oder Nachtdienst hatte, dass die Patienten gesagt haben, na warte nur, wenn du heute Abend nach Hause fährst, da stehe ich als Geist mit einem weißen Betttuch und überfalle dich.
Kollegen, das waren alles Menschen, die, da gab es keinen, wo ich heute sagen würde, der hatte ein schlechtes Menschenbild oder so und hat sich irgendwie schlecht verhalten und hat seine Machtposition ausgenutzt oder irgendwie sowas, das gab es nicht.
Also Geister haben wir nicht getroffen, aber das Scheußlichste war, wenn nachts die Eulen geschrien haben. Das war immer kein gutes Zeichen, denn es wurde immer gesagt, wenn die Eule, auf Deutsch gesagt, das Komitchen schreibt, dann stirbt jemand. Und so war es auch. Also das hat sich viele Male wirklich realisiert.
Wir haben jetzt nicht nur eine Zeitzeugin und einen Zeitzeugen gehört, sondern auch ganz, ganz viele Fotos aus der Zeit zu sehen bekommen.
Ja, interessante Diashow auf jeden Fall.
Ja, sich auf jeden Fall.
Jetzt haben wir von Ihnen nun so eine kleine Privattour bekommen. Ich kann das Schloss aber auch, oder zumindest diese Ausstellung hier, alleine durchschreiten, wenn ich das wollte. Und Touren kann ich aber auch buchen.
Also ja, ich kann Touren buchen, aber das funktioniert ja mit dem Histopad fantastisch alleine. Also das Konzept ist eigentlich, dass man sich alleine arbeitet. Man muss das ja nicht benutzen. Man kann ja auch so durchgehen und diese ganzen schönen Stationen, die es zusätzlich zum Histopad noch gibt, sich angucken. Also hier wird dann, das ist so ein roter Aufsteller, da geht es immer um die Renaissance. Hier ist eine Szene im Histopad zu sehen zur Renaissance. Da sieht man den Raum dann mit Rehgehirnen und mit Friedrich dem Weisen drinnen, wie er einen britischen Botschafter empfängt. Gab es eine Geschichte, 1523 wurde hier über die Reformation verhandelt. Heinrich VIII. Hat einen Botschafter geschickt und hat einen Brief geschickt und wollte, dass Friedrich gegen Martin Luther vorgeht. Der hat es aber abgelehnt. Und das ist hier passiert. Also es ist alles in Rechnung und Inventaren belegt. Da ist nichts erfunden, sondern wir wissen, welche Dinge hier in diesen Räumen waren. Auch die Decke sah ganz anders aus. Das ist jetzt wieder eine von 1600.
Ja, aber trotzdem sehr imposant.
Von 80 Jahre älter.
Da drunter noch?
Ja. Das sind zwei Decken übereinander. Hier geht es dann nur um die Landschaft in dem Raum, weil ich hier die Blickbeziehung zum Weinberg habe und zur Ruine.
Ja.
Hier ist das Schloss, wir sind hier. In dem Gebäude kann ich mir hier dann den historischen Plan von 1737 erklären lassen mit so ein paar Einzelheiten.
Wir sehen jetzt hier gerade so eine Art Relief, würde ich sagen. Eine Landschaftskarte, die Erhebungen zeigt und können verschiedene Knöpfe drücken. Und dann erscheint eine alte Karte.
Auf der kann ich die Lusthäuser erkennen, die es hier mal gab, krieg sie dann auch erklärt.
Aber die gibt es nicht mehr?
Das Torhaus gibt es noch.
Das hier?
Hier gibt es nichts mehr.
Hier gibt's noch zu sehen, Torhaus. Wie wenig, also wie viel Landschaft vorher war.
Das war ein Tiergarten von 1521 für das Jagdwild des Kurfürsten. Und der ist also noch älter als der Berliner Tiergarten.
Mhm.
Er ist früher erwähnt und hatte eine 7 Kilometer lange Mauer rundum. Das war ein riesengroßes Gelände. Mhm. Hier kann ich noch mal in die Renaissance rüberfliegen und habe das schöne Gemach, also das Hauptgemach des Schlosses, wo der Kurfürst oben wohnte. Da wird eine Witwengeschichte erzählt. Sophia von Brandenburg hatte dort ihren Bereich. Dann habe ich hier noch mal einen Überblick über die Nationen. Da ist so eine Appellszene im Hof. Da sehe ich, welche Nationen hier waren, wie viel es gab.
Ja.
Hier hört man auch was. Da ging ein Fluchtschacht lang. Die Franzosen haben da viele Wochen lang geheim gewerkelt und wurden dann hier entdeckt von den Deutschen. Hier erzählt der Arzt von 1829 nochmal sein Konzept der Behandlung der Irren. Also der hat, man sagt so, die Irren von ihren Fesseln befreit. Er war in Deutschland sehr berühmt, Dr. Heiner, weil er das Fesseln und Auspeitschen und all diese Grobheiten mit den psychisch Kranken abgelehnt hat und hier anders vorging.
Also auch für Menschen, die dann mit so einem Histopad vielleicht sich überfordert fühlen, die können auch einfach mal noch so einen ganz analogen Knopf hier drücken und da wird auch was abgespielt. Super.
Hier geht es runter in die Schlosskapelle.
Hier geht es nochmal ganz anders. Ja, gerne. Wow.
Ja, hier ist so viel Holz verarbeitet, das riecht fast so ein bisschen wie Sauna, oder?
Ja, so ein bisschen ältere Sauna, würde ich sagen. Ja. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir sind auf so einer Empore und können reinschauen in das Kapellinnere.
Ja.
Durch so unglaublich schöne Fenster. Gehen wir mal runter.
Mhm.
Über eine sehr schmale Wendeltreppe.
Dieser französische Tunnel, wo Sie die Schattenrisse gesehen haben, der ging dann runter in den Weinkeller, der dort schräg unter der Wand ist.
Oh.
Und der kam dann hier wieder hoch. Und dann haben sich die Gefangenen hier durch die Eichenbalken durchgesägt, durch den ganzen Kirchenfußboden. und sind hier 9 Meter in die Tiefe. Das ist, ja, eine Lebensaufgabe.
8 Monate.
8 Monate und das alles unbemerkt.
Ja, erstmal ja, aber das hat nicht geklappt. Tunnel haben nie geklappt, immer nur so Verkleidungsflucht-Szenarien.
Wir können jetzt hier durch so riesengroße Glasfenster 8 bis 9 Meter in die Tiefe schauen.
Okay, jetzt müssen wir wieder ganz hoch. Wieder in den kleinen Wendelstein. Hier gibt es eine Rekonstruktion der Kurfürstlichen Kapelle. Das ist ja ein 600 Jahre alter Raum. Und natürlich gab es hier mal einen schöneren Altar und viel, viel mehr Gemälde. Und so.
Ja.
Und eine schicke Orgel.
Aber es sieht trotzdem alles noch so gut erhalten aus.
Nö.
Die Decke gut restauriert ist auch sehr, sehr schön.
Das ist die Anstaltsdecke. Eigentlich waren es mal 36 musizierende Engel, so wie dieser eine, der da freigelegt ist.
Ja. Ist das alles noch da drunter?
Ja. Aber wir wollten den Anstaltseindruck lassen. Mhm. Und so ist es eben so, wie es zum Krieg aussah, rekonstruiert wurde.
Gehen wir hier die nächste Stufe nach links.
Also einer unserer berühmtesten Fluchtversuche war mit einem Flugzeug.
Ach,
mit einem Segelflugzeug wollte man über die Mulde fliegen, um der Front etwas näher zu sein, aus dem Schloss rauszukommen. Das kann man sich in einem Film 18 Minuten angucken, weil die Engländer haben 2012 diesen Startmechanismus getestet. Es gibt also eine betongefüllte Badewanne, die an einer Schlosswand runterkracht und dem Flugzeug Beschleunigung gibt. Das stand auf dem Dachfirst oben und sollte dann runterkatapultiert werden.
Und das hatten sie gebaut?
Das haben die 2012 rekonstruiert, die Briten.
Okay, und damals haben die das wirklich hier drin versucht zu bauen?
Die haben das oben auf dem Dach gebaut und es ist aber nicht zum Einsatz gekommen. Aber es war fertig.
Und das hat niemand gemerkt oben?
Nee.
Also so ein Flugzeug ist ja groß.
Ja, die haben es in Einzelteilen gebaut, im Spitzboden oben und hatten eine Tarnwand davor. Also es gab einen 2 Meter breiten Raum und davor eine Tarnwand aus Matratzen und wir wissen es ja nicht wirklich, nur aus Beschreibung.
Ja.
Und dahinter wurde das Flugzeug gebaut und sollte dann in Einzelteilen aufs Dach gebracht werden in einer Nacht und sollte dann dort zusammengebaut werden.
Wow.
Wir haben oben jetzt eine Rekonstruktion auf dem Dachboden. Wir müssen also noch eine Treppe höher.
Ja. Wow. Das ist riesig.
Das ist die Originalgröße, die in den Plänen.
Und wie viele Leute sollten da drin sitzen?
Rücken an Rücken 2 Offiziere. Die Pläne liegen im Original in London, im Kriegsmuseum.
Ja.
Danach hat uns das ein Flugverein gebaut.
Was hat das für eine Spannweite, damit wir das mal kurz einfangen können? 9 Meter.
Und das Material sind das alte Laken?
Betttücher. Wehrmachtsbettwäsche. Und hier gibt es dann noch einen kleinen Flugsimulator, wo man ein bisschen rumspielen kann.
Ah, das will ich noch machen.
Da bist du jetzt dran.
So, jetzt musst du auswählen, wie viel Last du haben willst, 2 Säcke, 1 Sack, 3, wie viele Personen? In der Mitte sind es 2, glaube ich.
Ja, wir sind zu 2.
Und die Flugrichtung.
Flugrichtung. Okay, und los geht's.
Es gibt aber auch.
Das sieht knapp aus. Okay, es wird nass. Ups.
Eine Bruchlandung. Also ich benutze jetzt hier parallel nochmal das Histopad und reise ins Jahr 1945. Ah ja, jetzt sind wir hier im Dachboden. Der ist da natürlich noch leer. Und jetzt sehen wir hier einmal so einen.
Ein Taschenlampenschein.
Ja, und ich sehe jetzt hier im Histopad quasi, wie dann 3 Männer das erstmal konzeptionieren. Der eine schaut sich Baupläne an, der andere arbeitet schon an einem Flügel. Und der dritte scheint irgendwas zu, irgendwie Holz zu bearbeiten. Und das kann man alles eben hier sehen.
Was kannst du da machen? Jetzt kannst du losfliegen, glaube ich. Öffnung des Giebels. Okay.
Die Startrampe gebaut. Und hier ist dann die vorhin erwähnte Badewanne.
Der Katapultstart. Wow.
Jetzt können wir deine Bruchlandung von eben auch noch mal. Nee, hier läuft sie besser.
Mh.
Also wir haben jetzt so viel hier sehen können. Vielen, vielen lieben Dank. Das war so beeindruckend. Es gibt so viele verschiedene Epochen, die mir jetzt gerade näher gekommen sind. Ich würde am liebsten noch Stunden hier verbringen. Vielen lieben Dank, Frau Thiele, dass wir hier sein durften.
Sehr, sehr gerne.
Ja, auch mir einen ganz herzlichen Dank für diese kleine Zeitreise, die wir heute machen konnten. Und ich glaube, wir beide schauen uns in Ruhe jetzt nochmal das Flugzeug hier an.
Definitiv. Von allen Seiten. Ich probiere nochmal eine gute Landung zu machen und keine Bruchlandung. Ja. Mal gucken.
Dankeschön. Ja, das Flugzeug ist ja wirklich gewaltig. Und ich glaube, man muss ja tatsächlich schon viel voreinstellen. Also wie bei deinem Simulator, die Richtung, die muss vorher schon stehen.
Alles, ja.
Weil so viel kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr steuern, dann unterwegs.
Ich glaube nicht. Man muss hoffen darauf, dass alles genau richtig funktioniert, die Berechnungen stimmen. Wahrscheinlich auch das Wetter stimmt, genug Wind da ist, aber auch nicht zu viel. Und dann hoffen, dass es funktioniert. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, das auch in der Größe zu sehen und dass Menschen das geschafft haben, in ihrer Zeit hier zu bauen.
Alles heimlich hinter einer doppelten Wand.
Ja. Ein kleiner Zusatztipp noch an dieser Stelle. In der Hofstube finden auch die Kolditz Classic Konzerte auf einem Blüthnerflügel mehrmals im Jahr statt. Und diese Konzerte, die gehören ebenfalls zu der Reihe Burgenlandklänge. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da haben wir nämlich auch in der vergangenen Folge schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja, und das war auch schon unser Tag im Schloss Kolditz. Natürlich für euch nur ein kleiner Vorgeschmack, denn ihr sollt hier ja selber auch nochmal herkommen und alles ganz umfangreich entdecken, ob mit dem Histopad oder ganz analog, das liegt ganz bei euch.
Und neben diesem wundervollen Schloss gibt es natürlich auch noch den historischen Stadtkern, der lädt zum Schlendern ein. Ihr könnt auf jeden Fall euch das Rathaus mal anschauen, das ist im Renaissance-Stil und definitiv einen Blick wert. Und an richtig heißen Sommertagen könnt ihr euch auch im Wald baden, eine Abkühlung gönnen.
Sehr ausgefallen fand ich das Dentalhistorische Museum mit seiner eindrucksvollen Sammlung zur Geschichte der Zahnheilkunde. Und ja, da gibt es auch ein bisschen was zu Kunst- und Kulturgeschichte, eben auch auf diesem Gebiet.
Und wenn ihr euch einen noch viel weiteren Überblick über die Stadt verschaffen wollt, dann könnt ihr auch auf den Heimatturm steigen und die Aussicht genießen. Ich habe eben schon gemerkt, beim Rundgang, als wir da durch diese Glasfenster schauen konnten, Axel, 9 Meter in die Tiefe, da hast du nicht so gern nah dran gestanden. Ein bisschen Höhenangst hast du, oder?
Ja, und deswegen würde ich den Punkt mit dem Heimatturm heute vielleicht dann doch überspringen, wenn es okay ist.
Klar, ist kein Problem, Axel.
Ja, super. Und ich schaue auch viel lieber in der Zwischenzeit auf unser nächstes Highlight. Achtung, denn das Lichtfest in Leipzig steht an.
Ja. Das war dieser Schenkelklopfer, den es in jeder Folge bei uns gibt. Danke, ja, Axel.
Ich lasse euch nicht hängen. Und das Lichtfest, das ist für Leipzig wirklich sehr wichtig. Und ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich selber noch nicht so richtig bewusst da war.
Mhm.
Umso mehr freue ich mich aber auch auf die nächste Folge.
Geht mir auch so. Ich freue mich auch mega. Hört ihr euch doch in der Zwischenzeit mal durch unsere ganzen anderen Ausgaben dieses Podcasts. In der letzten Folge nämlich, da waren wir zum Beispiel im Kulturbahnhof Leisnig. Wenn euch das gefällt, was ihr hier gerade hört, dann lasst uns doch liebend gern eine nette Bewertung da.
Und schaut auch gern noch in die Shownotes, da haben wir euch wieder einiges verlinkt. Und natürlich bekommt ihr weiterhin alle Infos für eure Leipzig-Reise auf leipzig.travel. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.
Bis dahin, ciao.
Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.